OM Online Podcast. Der Thementalk für das Oldenburger Münsterland.
Kilometer in 16 Tagen. Mit dem E-Bike von Mühlen auf dem Jakobsweg bis ins spanische Santiago de Compostela. Genau dieses Abenteuer haben der Mühlener Jörg Runeboom und Fred Baltruschat aus Vechta auf sich genommen. Und das alles für den guten Zweck. Denn mit den Strapazen hatten die beiden einen Spendenaufruf verbunden. Und das so gesammelte Geld soll je zur Hälfte an die OM-Medienaktion Sportler gegen Hunger und an die Kinderherzhilfe Vechta gehen. Wie es sich anfühlt, um den Arc de Triomphe in Paris zu radeln, wie frustrierend es ist, nach Tagen im Sattel auf die Waage zu steigen und festzustellen, dass man 3 Kilogramm zugenommen hat und wie es dem Sitzfleisch gut 4 Wochen nach der Rückkehr geht, über diese und weitere Fragen wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Kaschen Duzert und damit herzlich willkommen zum Podcast von OM Online.
Diese Folge wird Ihnen präsentiert vom Holzhandel Amerkamp aus Vechta. Starker Partner, tolles Material, Top-Beratung. Vom Holz zur Konstruktion über Innenausbau mit Boden und Türen bis hin zum Garten ist alles dabei. Und jetzt neu, recycelte Auflagen und Polster für Ihre neuen Gartenmöbel. Wie öko ist das denn?
Und einen guten Monat nach Ihrer Einfahrt in Santiago de Compostela sitzen mir jetzt gegenüber Jörg Runeboom und Fred Baltruschat. Moin die Herren.
Moin Kaschen.
Hi, moin.
Bevor wir loslegen, ich habe es ja schon in der Anmoderation gesagt, 2351 Kilometer in 16 Tagen. Jetzt sitzen wir uns hier für eine geraume Zeit für diese Podcastaufnahme gegenüber. Könnt ihr das so lange überhaupt noch aushalten oder wie geht's dem Sitzfleisch?
Bei mir ist alles wieder in Ordnung. Also ich kann schon gut wieder sitzen.
Also ich hatte auch nicht viele Probleme mit meinem Hintern. Mehr war der Muskelkater an den Oberschenkeln, aber das ist auch schon wieder vorbei.
Ja, bei mir war es ein bisschen schlimmer, weil ich so einen Riss im Hintern hatte. Aber das ist alles jetzt wieder in der Spur. Es geht wieder. Ich bin auch schon wieder Fahrrad gefahren.
Dann lasst uns doch erst einmal über die Idee sprechen. Jörg, du hattest ja bereits ähnliche Aktionen, ähnliche Ideen. Du hast für den guten Zweck Touristen auf den ostfriesischen Inseln eingecremt. Du hast eine Flasche Kreuzritter bis zum VW im Wert von über 10.000 Euro umgetauscht. Wie bist du jetzt auf die Idee gekommen, zu sagen, ich fahre in 16 Tagen mit dem Fahrrad von Mühlen nach Santiago de Compostela?
Ja, eigentlich genau so eine bekloppte Idee wie dieses Eincremen. Also das Eincremen kann ich nur von abraten. Ich war mit meiner Frau letztes Jahr in Santiago im Urlaub. Und dann habe ich zu ihr in der Kathedrale gesagt, ich könnte ja mal mit dem Rad hier hinfahren. Und dann sagte sie nur, ja, mach doch. Und so ging das dann los. Und dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich das.
Und das Ganze ist eine, ja,
Schnapsidee.
Das Ganze ist eine Schnapsidee. Das Ganze ist aber auch für den guten Zweck entstanden, diese Idee. Du hast einen Spendenaufruf gestartet.
Da noch nicht. Da habe ich auch noch gar nicht drüber nachgedacht. Erst war das so, ich wollte mit einem bekannten Fahrradkollegen dann dahin fahren. Und ja, dann musste die Idee erstmal geboren werden. Ich brauchte ja noch Fahrräder und dann brauchte ich noch einen Kollegen, der mitfährt. Und das war dann nachher der Fred, der dann in der Elmdorf, wo ich beim Mittagessen neben mir saß und wo ich ihm gesagt habe, du weißt du was, ich fahre mit dem Fahrrad nach Santiago. Und da sagt er nur, ich komme mit. Habe ich ihn zweimal angeguckt, ich sage, meinst du das ernst? Ja, ja, ich fahre mit. Weil ich ja wusste, er hat gar keine Fahrraderfahrung.
Ja, was heißt gar keine Fahrraderfahrung? Früher bin ich halt viel Fahrrad gefahren mit Pfadfindern und so und da sind wir halt größere Touren gefahren, aber das ist halt schon ein paar Jahre her, ne? Und dass ich mitfahren konnte, war ja auch so, dass der Kollege aus Mühlen dann abgesprungen ist. Also ich habe gesagt, klar, ich fahre mit, wenn der abspringt, kein Thema. Und 2 Wochen später hat Jörg mich dann auch schon angerufen und hat gesagt, du, der ist abgesprungen, du bist jetzt dabei, ne?
Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo du zugesagt hattest, da hast du eigentlich gar nicht daran geglaubt, dass ja diese Zusage dann auch ernst genommen wird?
Ja, doch. Ich habe sofort gesagt, also wenn ich das sage, dann mache ich das auch. Ne? Also ich habe gesagt, ich fahre mit, dann fahre ich auch mit.
Wie oft im Vorfeld hast du diese Entscheidung bereut?
Gar nicht.
Dann stellt sich natürlich die Frage, was nimmt man mit auf eine solche Fahrradtour durch halb Europa?
Normalerweise reicht ein Satz oder 2 Sätze Radklamotten. Und dann für abends nur noch eine Unterhose und ein T-Shirt, wo du drin schlafen kannst. Und wir hatten natürlich einen riesen Vorteil, dass Hart und Hackmann uns ein Wohnmobil zur Verfügung gestellt hat, was dann die Lenny Pelz gefahren ist. Und da konnten wir dann die anderen Sachen reinpacken. Aber wir hatten definitiv, meine ich, noch zu viele Sachen mit, die wir gar nicht gebraucht haben.
Ja, was brauchst du? Eine Zahnbürste,
ja.
Zwei Unterhosen, die Radklamotten, eine Jogginghose vielleicht und eine Badehose. Und dann reicht das. Ne? Tuberei, Reihe aus der Tube haben wir zwei Stück gebraucht.
Und Creme für die...
Und Creme für den Popo.
Die reichlich.
Das war wichtig, ja.
Wie kann man sich dann überhaupt, gerade wenn du, Fred, eigentlich überhaupt gar keine Kondition hast oder zumindest nicht für solche Strecken die Kondition hast, wie kann man sich überhaupt auf sowas vorbereiten? Fährt man die Dammer Berge hoch und runter und stellt sich vor, es sind die Pyrenäen?
Also ich bin einmal die Strecke nach Dammer gefahren, fand ich okay, ging, waren irgendwie, die Etappe war 80 Kilometer, war auch meine längste Trainingseinheit, war auch nur die fünfte oder so oder sechste, keine Ahnung, das war es dann auch, mehr habe ich mich nicht vorbereitet. Ich wollte immer, aber dann war irgendjemand krank, dann musste ich arbeiten, dann hatte ich die Kinder. Das war immer so ein bisschen schwieriger. Und dann hat man manchmal auch keinen Bock zu fahren. Ne? Dann habe ich gedacht, ja, nützt ja nichts. Du setzt dich einfach kalt auf den Sattel, habe ich dann auch jedem meiner Stammgäste gesagt. Hast du nicht trainiert? Nee, so, ich setze mich kalt auf den Sattel, das wird schon gut gehen. Ne? Ja, hat ja auch geklappt.
Aber das war schon ziemlich beknackt, wirklich. Ich habe gedacht, der hat sie nicht alle. Der hat es wirklich nicht alle. Der ist losgefahren, der hat überhaupt nicht trainiert. Und ich fahre ja halt auch relativ viel Rennrad und war dann auch oft unterwegs. Und Bekannte sagt dann auch immer, was macht der denn? Ich sage, ja, nichts. Ja, aber wie will der das schaffen? Ich sage, anscheinend hat er so viel Biss, der schafft das. Ich habe das auch nicht geglaubt. Ich habe wirklich gedacht, der kackt mir da unterwegs ab und wir müssen ihn ins Wohnmobil packen. Aber Respekt, der hat da sowas von durchgezogen. Unglaublich.
Und dann ging es am 26.05. los in Mühlen vor deiner Haustür, Jörg. Du bist oder ihr seid dann einfach raus, habt wahrscheinlich abgeschlossen, aufs Fahrrad gesetzt und seid losgefahren. Wie ist das, wenn man das Haus verlässt? Schatz, ich fahre jetzt mal nach Santiago de Compostela.
Na, so war es nicht ganz. Da sind dann doch einige Leute noch gekommen, die uns verabschiedet haben, wo wir, also ich habe da nicht mitgerechnet, dass da tatsächlich so viele dann da sind. Cool war auch, Konrad Wessjohann war dann auch da, der hat uns geholfen, die Trikots zu organisieren. Mit dem haben wir dann auch noch ein paar Fotos gemacht. Heiner große Beilage, Freds Freundin war da, meine Frau, meine Eltern, Arbeitskollegen.
Einmal war Berti von Bertis Bike Shop auch noch da, der hat uns nämlich auch gesponsert mit Helm und Handyhalterung und Flaschenhalterung, das hat er uns alles besorgt. Mit Dieter Gehenborg, die sind dann aus Kloppenburg gekommen mit dem großen Bertis Bulli oder was war das? Bulli,
ja. Und dann stehst du da vor der Tür und dann heißt es auf einmal, ja, wir fahren dann los.
Dann mal los. Auf den ersten Etappen hieß das 200 Kilometer und mehr am Tag und zunächst nach Venlo in den Niederlanden und dann weiter über Paris. Wie sind denn die ersten Etappen verlaufen?
Boah, ich fand die ersten Etappen bis Paris war eigentlich relativ entspannt. Das waren halt immer, wir haben halt immer so bei den 100 Kilometern haben wir gesagt, ach, das geht ja eigentlich ganz gut, ne? So nach den ersten 100 Kilometern. Aber die zweiten 100, die waren immer schlimm, irgendwie. Also was heißt schlimm, aber sie waren halt immer anstrengender als die ersten 100 Kilometer. Ja, diesmal mussten wir auch 234 schaffen. Das war ja dann noch über 200. Da mussten wir also zwischendurch trotzdem laden, obwohl wir einen Zweitakku hatten. Und dann sind wir auch noch in so eine riesengroße Parade gelandet in Venlo. Da war irgendwie so ein Kindertag.
Kinderlauftag gegenüber.
Und da sind alle Grundschulen aus gefühlt ganz Holland, so eine Parade gelaufen und wir waren dann halt mit unseren Fahrrädern mittendrin. Wir konnten halt nirgends woanders lang. Ich habe es immer versucht, irgendwie drum zu. Aber wir sind halt immer wieder in die Parade rein. Ja, dann sind wir halt irgendwann am Bürgermeister von Venlo vorbei mit unseren Fahrrädern. Ne?
Das heißt, so ein gewisses Tour de France-Feeling hattet ihr dann doch.
Ja.
Ja, das war da. Das war da, definitiv, ja. Aber auch, wo wir nach Venlo gefahren sind, ich glaube noch bis Kilometer 200 war das alles ganz sympathisch. Und dann kamen ja die letzten 35, da war zwischen uns beiden dann auch Totenstille. Wir haben gar nicht mehr miteinander geredet. Und ich glaube, wenn da irgendwie einer um die Ecke gekommen wäre und einen blöden Spruch gemacht hätte, also das hätte der bereut. Boah, da waren wir max fertig. Wir sind auch nachher ins Hotel reingegangen, haben uns angemeldet, direkt mit den stinkigen Radklamotten ins Restaurant, hier eben zwei Rinderfiletsteaks. Fred war dann auch noch so ganz clever, hat dann noch zwei Bier getrunken, was ja, dann richtig geholfen hat.
Oder drei, ja. Ja, das hat mir auch geholfen, gut einzuschlafen.
Ja, aber anderen Tag? Wie war's da?
Anderen Tag ging es mir richtig schlecht. Dann habe ich gedacht, okay, du trinkst jetzt, habe ich zu den beiden gesagt, ich trinke bis zur spanischen Grenze keinen Alkohol oder kein Bier, weil sonst schaffe ich das nicht. Und dann habe ich es doch bis Santiago durchgehalten. Ne? Also ich habe dann gar kein Bier mehr getrunken bis dahin, weil ich habe gedacht, konditionell schaffst du es einfach nicht, wenn du morgens verkatert auf dem Rad sitzt und dann mit dem Quatschkopf, ne?
Und dabei habt ihr ja E-Bikes gehabt. Das muss man vielleicht zur Erklärung noch dazu erwähnen. Also ein bisschen geschummelt in Anführungszeichen, oder ist es doch anstrengender, als man denkt, obwohl man mit Elektrounterstützung fährt?
Das haben viele gesagt. Viele haben gesagt, ja, ihr seid ja nur mit E-Bike gefahren. Ja. Dann weißt du was, die das gesagt haben, ne, die sollen sich bitte aufs Rad setzen, einfach mal losfahren. Und danach werden die schön die Klappe halten, weil das war Hardcore.
Ja, die Leute, die das gesagt haben, also die sind wahrscheinlich auch noch kein E-Bike gefahren. Man denkt ja immer, man hat konstant Unterstützung, aber wir sind meistens über Unterstützung gefahren. Das heißt, wir sind meistens 26, 27 km/h gefahren. Da hattest du ja eh nicht mehr die Unterstützung. Wir brauchten ja auch den Akku. Das heißt, wir haben ja auch immer zwischen den Fahrstufen hin und her geschaltet, damit der Akku auch hält. Ne? Klar, wo es in die Berge ging, sind wir nicht auch mal Turbo gefahren, weil die Steigung einfach zu heftig war. Ich musste auch zwischendurch mal absteigen. Habe ich mich verschaltet, dann musst du halt schieben.
Das war halt der Unterschied von uns beiden, weil ich da halt doch noch ein bisschen mehr Fahrraderfahrung hatte. Und ja, da musste er zwei, dreimal absteigen, aber so schlimm war das auch nicht, ne?
Wer euch auf Social Media gefolgt ist, zum Beispiel bei Instagram über euren Kanal Wir radeln dann mal los, der hat so einen kleinen Eindruck auch von den Straßen- und Streckenverhältnissen bekommen. Es ging querfeldein, ihr musstet eine Handfähre benutzen, um über einen Fluss überzusetzen. Ihr seid durch steile, schmale Altstadtgassen runtergebrettert auf Kopfsteinpflaster. Teilweise seid ihr querfeldein über einen frisch gemähten Acker gefahren. Was war die schlimmste Strecke?
Paris. Und die zweitletzte Strecke, das war Katastrophe. Das war auch nur noch 100 Kilometer, die zweitletzte. Aber es ging dann nur rauf, es ging nur runter. Es war Kopfsteinpflaster, es war matschig, es war am Regnen. Diese blöden Pilger liefen da ständig rum. Und die haben natürlich auch gedacht, diese blöden Fahrradfahrer fahren da durch die Gegend. Also das war Hardcore. Der Akku wollte nicht mehr so, wie er sollte. Nee. Deine Schaltung war auch ziemlich im Arsch.
Am Rande des Aufgebens, ja. Tretlager war irgendwie kurz vorm Aufgeben. Ja, und wir mussten halt Teile vom Jakobsweg gefahren. Das ging auch meistens ganz gut, aber die letzte Etappe war halt sehr schwierig, weil das waren wirklich so dicke Feldsteine und dann waren da einfach solche Lunken. Und wir konnten halt auch nicht klingeln, weil du musstest halt den Lenker festhalten, damit du da nicht runterfällst. Und die eine Pilgerin sagte, habt ihr keine Klingel? Und da habe ich nur mich umgedreht und gesagt, okay, geh zurück nach England, lass mich in Ruhe. Ne?
Paris scheint euch dann also nicht in ganz so guter Erinnerung geblieben zu sein, aber ihr seid um den Arc de Triomphe rumgefahren. Also Bilder, die man sonst nur in Kombination mit der Tour de France so kennt. Wie hat sich das angefühlt?
Also für mich war das schon sehr beeindruckend. Also wir haben ja jetzt beides gesehen. Also ich habe immer gedacht, so Paris steht für Eiffelturm, ja tut's. Aber ich persönlich fand den Arc de Triomphe viel interessanter. Also das ist ein Gebilde unglaublich. Also das macht wirklich sprachlos, meines Empfindens nach. Und der Eiffelturm, das war auch nett, aber es war auch anstrengend, da hinzuschieben und hinzugehen. Und das war so warm. Also mir hat Paris überhaupt gar keinen Spaß gemacht. Also Fred sagt ja, die Stadt ist genial. Ich bin kein Paris-Fan.
Also für mich, ich war zum ersten Mal in Paris, ich war total überwältigt. Erstmal war ich überwältigt von Lennys fahrerischer Leistung, dass sie direkt quasi am Arc de Triomphe einen Parkplatz gefunden haben mit diesem riesen Camper. Also wir standen quasi eine Querstraße weiter. Und dann diese Stadt ist einfach wunderschön. Und doch, und dann waren wir halt auch Essen da bei so einem, was war das, Libanesen. Total geil, abgefahren, ehrlich. Ich fahre sofort wieder hin.
Ich nicht.
Also auch mit Fahrrad, ich meine, hat ja nur 4 Tage gedauert.
Nee, da fahre ich nicht wieder hin. Ja, was ja auch verrückt war, als wir nach Paris reingefahren sind, da waren wir tatsächlich auf dem Autozubringer vom Charles de Gaulle Flugplatz. Und dann habe ich Fred gefragt, ja, was machen wir denn jetzt? Ja, erstmal eine rauchen. Ja, ich stand in einer Leitplanke und dann ist mal eine gequarzt, wo ich gedacht habe, das ist nicht ganz dicht.
Ich habe gedacht, nee, ich muss jetzt erstmal eine rauchen, muss ich kurz nachdenken, wie wir hier wieder runterkommen. Ne?
Also zumindest bleibt Paris euch beiden im Gedächtnis.
Ja, das tut's. Also was ich dann nachher auch noch sehr interessant fand, wir sind dann durch Zufall direkt beim Schloss Versailles vorbeigekommen. Und also das ist ein Teil irre. Also Wahnsinn.
Das hatten wir gar nicht auf dem Schirm, aber wir sind da halt dran vorbeigefahren. Das ist ein Riesending erstmal. Und diese Parkanlage, unglaublich. Also wir sind ja nur dran vorbeigefahren. Also das muss man sich auf jeden Fall nochmal genauer angucken.
Also der Satz, uns bleibt immer Paris, hat eine völlig neue Bedeutung für euch beide.
Ja, ich brauche das nicht, eher schon.
Wie ging es denn dann weiter nach Paris, bis zum Atlantik?
Erstmal mit dem Fahrrad. Nee, da sind wir. Wo waren wir denn da? Keine Ahnung. Dann ging es nach Rion, da mussten wir mit der Fähre rüber. Und Rion ging es dann weiter nach Lacanau. Und in Lacanau ist Fred dann mit Lenny ins Wasser gegangen. Und da habe ich mich so ein bisschen geärgert, dass ich das nicht gemacht habe, weil mein Hintern tat schon weh. Und als wir in Mimisan angekommen sind, sind wir dann tatsächlich nochmal wieder ins Wasser gegangen und dann wie so kleine Jungs, Püter ins Wasser, Buchse aus und einfach mal ein bisschen Salzwasser an den Hintern. Das tat wirklich gut. Und wie gesagt, die ersten 3 Tage kamen ja auch noch hinzu, wir hatten einen ziemlichen Durchfall. Da hatte ich sehr viel Kontakt mit Franz Josef Nieberding und Fanny sagte dann auch, hier Jörg, was esst ihr? Da habe ich ihm das beschrieben und dann zwischendurch halt diese Eiweißriegel und sagte, Eiweißriegel sofort weglassen. Da ist Süßstoff drin. Ja, haben wir weggelassen, Weizenbrötchen, Nutella drauf, Arsch zu, fertig. Das hilft.
Die Ernährung, mangelnde Kondition, das Wetter, die Schmerzen an bestimmten Körperstellen und da dann auch wahrscheinlich ordentlich wund gewesen sein. Die Pannen, die ihr auch erlebt habt, was war das Schlimmste?
Also für mich war das Schlimmste dieses jeden Morgen eincremen. Ne? Also Schmerzen alles okay, Muskelkater okay, aber dieses ständige Creme und du warst immer irgendwie ja zwischen den Beinen, das hat sich ja immer feucht angefühlt, ne? Das ist halt niemals, warst du irgendwie trocken oder so, erst abends nach der Dusche mit dem Babypuder, da ging das wieder irgendwie einigermaßen, aber dieses ganze Geschmiere, das ging mir so auf den Zippel, aber ich meine, das hat geholfen, ne? Aber trotzdem, das war halt für mich das Schlimmste.
Was war für dich die größte Herausforderung?
Also ich fand, ja, auch so wie ihr das sagt, dieses Einschmieren und du wusstest auch diese Creme im Sattel, das war ganz angenehm. Also wenn du die Hose da angezogen hast, das kühlte dann auch. Aber du wusstest auch, 5 Minuten später sitzt du tatsächlich wieder auf diesem Sattel und dann kommen diese Schmerzen. Und diese Handgelenke, also ich hatte noch nie so Schmerzen in meinen Handgelenken von diesen ganzen Schlägen, die du dann die ganze Zeit kriegst durch das Fahrrad, weil der Akku sitzt ja vorne und das Rad ist einfach nur so schwer. Man zieht das nicht einfach nochmal vorne hoch, sondern der Schlag, der geht in jeden, also direkt in den Körper rein. Also es war sehr unangenehm.
Und dann radelt man tagelang, Fred, und stellt sich auf die Waage und hat 3 Kilo zugenommen. Wie frustrierend ist das?
Das war schon ziemlich frustrierend, ja, muss ich sagen. Ich habe gedacht, Mensch, ey.
Das ist der Boden.
Ich dachte, ich kann hier ein bisschen meinen Bauch abnehmen, aber das habe ich wohl falsch gedacht. Nee, wir haben ja auch echt viel gegessen, muss man dazu sagen. Und ich hatte auch dauernd Hunger. Also ich konnte nicht ohne essen. Ich war manchmal so vom Fahrrad und dann musste ich auch mir so einen Riegel reinziehen oder auf dem Weg, das hatte ich auch gar nicht mitgekriegt, in meine Tasche hinten gegriffen und dann so eine komischen Gelfrüchte. Die haben natürlich auch ordentlich Power, ne? Da sind da irgendwie 500 Kalorien in so einer kleinen Tüte gefühlt. Und ja, da hast du halt mal auch, klar haben wir 3300 Kalorien verbraucht, aber wenn man 3,5 isst, dann bringt das auch nichts, ne?
Dann hoffen wir mal, dass die 3 Kilo einfach nur Muskelmasse sind.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Das Tier.
Wenn man ja so viel Zeit nebeneinander, voreinander, hintereinander auf dem Sattel verbringt, ihr habt es vorhin angesprochen, irgendwann ist man sich auch über, gerade wenn es mal nicht so läuft. Wie nah kommt man sich in dieser Zeit?
Ich sag mal so, wenn du morgens aufwachst und da stehen 2 nackte Männer, die sich gegenseitig, nein, was heißt gegenseitig, aber die sich da ihre Creme überall hinschmieren, ne? Ich glaube, näher kann man sich nicht kommen. Meistens haben wir sogar zusammen in einem Bett geschlafen. Weil wir hatten halt immer ein Doppelzimmer. Klar gab es da mal 2 Einzelbetten, aber meistens hatten wir schon ein Doppelzimmer. Ne?
Ja, aber einmal sind wir uns richtig nah gekommen.
Wann?
Am zweiten Abend.
Am zweiten Abend.
Da mussten wir oder durften wir stimmt. Zelten.
Ja, ja.
Und dann mitten in der Nacht ging das auf einmal so, da drehte sich mein Körper nach links und Fred seiner nach rechts. Und dann guckte ich Fred an, ich sage, was stimmt hier nicht? Ja, ich glaube, ich habe den Propfen rausgeschlagen. Ich sage, ja gut, ich gehe pinkeln, du pumpst auf. Ja, bin ich da draußen gegangen und dann hört es im Internet. Na, da ist das Ding bei mir wieder aufgepumpt und ja, dann durften wir dann weiter schlafen und konnten wir auch weiter schlafen. Aber sonst ist es tatsächlich so, anfangs, dann ist Fred in eine Dusche gegangen und ich bin danach in eine Dusche gegangen. Nachher war das so egal, also jeder hat sich da seinen Raum genommen oder seinen Platz und der eine ist duschen gegangen, der andere hat nebenbei schon eingeschmiert und ja, das ist einfach Wumpe.
Ja, also ich habe am Anfang gedacht, das knallt mit Jörg, ne? Weil wir sind auch beide unterschiedliche Typen, er ist sehr ordentlich. Ich nicht so.
Gar nicht. Der zieht sich aus.
Ja, aber es hat wirklich wunderbar geklappt. Ja, kurz vor Schluss hatten wir kurz eine kleine Zigarre, aber das ist ja auch ganz schnell gewesen. Ja. Weil du einfach nicht daran vorbeigehen kannst.
Ich hab dich wieder lieb.
Das klingt so, dass ihr in der Regel dann auch einfach zu kaputt gewesen seid, um euch gegenseitig auf die Nerven zu gehen.
Ja, er ging einem schon auf den Nerven, denn der hat auch ab und zu Fragen gestellt oder irgendwie Sachen gesagt, wo du gedacht hast, was willst du jetzt von mir? Dann wollte der irgendwie mir an eine Karre pissen, wo ich dachte, lass mich doch einfach in Ruhe. Ja, und dann...
Ich fand es halt gut, immer ihn so ein bisschen zu pieksen, ne? Weil ich wusste, ich habe es in seinem Blick gesehen, jetzt ist es soweit, ne? Jetzt brauchst du nur eine dumme Frage stellen, dann ist die Rakete am Start.
Und ich bin halt einer, ich bin ins Zimmer gegangen und ich habe meine Sachen vernünftig ausgezogen, ich habe die gewaschen, ich habe auch seine Sachen immer mitgewaschen.
Jeder hat seine Aufgaben im Urlaub,
ja, das war seine. Und er ist so eine Schlampe, weil der zieht die Sachen aus und schmeißt sie in der Ecke. Man kann die doch eben aufmachen, auf links ziehen und dann da hinlegen. Nein, Fried Baltruschat kann das nicht.
Ja, wenn ich 200 Kilometer auf dem Fahrrad saß, da habe ich keinen Bock mehr.
Ja, aber ich habe es gemacht.
Ja, das war auch gut so.
Ja.
Jeder hat seine Aufgaben. Ich habe navigiert und uns Ziel geführt und du hast die Wäsche
gemacht. Stimmt, das ist allerdings wahr.
Also über die Arbeitsteilung diskutieren wir, glaube ich, noch ein bisschen. Was hat euch denn in diesen Momenten die Kraft gegeben, durchzuhalten, beziehungsweise gab es die Momente, wo ihr gesagt habt, so, wir lassen die Fahrräder stehen, setzen uns in den Camper und fahren wieder zurück?
Nee, also in dem Moment, klar hat man mal gesagt, boah, ich habe keinen Bock mehr, morgen so viele Kilometer zu fahren, aber was interessant war, als wir die ersten 5, 6 Tage hinter uns hatten, da sind wir wirklich immer 200 gefahren, außer dieser Paris-Tag, der war dann nur 100, ne?
124.
Oder 100 sowas. Und dann auf einmal hieß es ja, wir brauchen nur 150 fahren. Ja, da warst du vormittags, hattest du dann schon 100 hinter dir und dann brauchtest du nachmittags nur noch 50 Kilometer fahren. Das war gar nichts. Das war so ein Anreiz, wo du sagst, ja, läuft doch jetzt. Und was man wirklich nicht glaubt, aber diese Spenden, die dann auf einmal reingekommen sind, wo Fried dann immer sagte, da ist schon wieder was gekommen, der hat gespendet. Das war so ein schöner Anschub, wo du gesagt hast, also das, was wir hier machen, ist nicht ganz ohne Sinn und Zweck, sondern das macht schon was und das hat dann doch wieder Spaß gemacht und man hat gewusst, so, da hinten ist gleich der Atlantik, da hinten ist gleich Santiago, Attacke.
Definitiv, die Spenden waren natürlich ein großer Ansporn und für mich war halt einfach der Ansporn, weil alle gesagt haben, schaffst du eh nicht.
Ja.
Weißt du, und da habe ich gedacht, ja, ihr kennt mich gar nicht, keiner kennt mich richtig, ihr wisst nicht, wie eisern ich sein kann und wenn ich mein Fahrrad da hingetragen hätte. Ich wäre da angekommen nach 16 Tagen. Ne?
Der wäre wirklich angekommen. Aber also sowas habe ich noch nicht
erlebt. Das war für mich mein größter Ansporn eigentlich, es mir zu beweisen und allen anderen natürlich auch, damit sie einfach mal kurz den Mund halten. Ne?
Ja, und dann diese Gespräche abends, das war auch mal ganz nett, wenn du dann hin und wieder hat man ja auch mal wen getroffen und mit dem konnte man da reden und das war auch schon echt spannend. Doch, das war gut.
Was waren denn so Begegnungen, dafür ist der Jakobsweg ja auch bekannt, was waren denn so Begegnungen, die euch im Gedächtnis geblieben sind, wo ihr gesagt habt, interessante Personen oder wow, was für ein Mensch?
Also ich fand das einmal cool, da waren wir an Burgos vorbei und dann waren wir oben in den Bergen und dann habe ich zu Fried gesagt, halt mal an. Dann sind wir angehalten und da war da nichts. Da waren wirklich nur wir beide und es war totenstill.
Keine Autobahn, keine Schnellstraße, du hast nur die Bienen gehört da an der Seite, sonst gar nichts.
Ja, das war für mich sehr beeindruckend. Und dann nachher, wo du dann in Santiago, das war 4, 5 Kilometer vom Ziel, da stehst du so auf dem Berg und guckst dann Richtung Santiago und siehst die Kapelle da. Das war auch so
ein Gänsehautmoment.
Genau. Ja. Bin ich auch nochmal zu Fried gegangen und habe mich dann bei ihm bedankt, dass er mitgefahren ist.
Ja.
Hatte so ein bisschen Pipi in den Augen.
Du auch, ne?
Ja.
Ja, so Menschen, die wir kennengelernt haben, ja, das waren diese Priester, war ja cool. Wo kamen die noch her? Mexiko, Brasilien?
Brasilien.
Brasilien. Die sind halt extra dahin geflogen, um diesen letzten, ich glaube 300 Kilometer war das noch.
Ja.
Die haben halt, der eine war schon Priester und der andere war gerade in einer...
Angehender Priester.
Und die haben halt dann zusammen diesen Weg gelaufen. Und dann sagt er auch, ja, mein Vater ist auch Rennsport begeistert oder Fahrradsport begeistert. Ja, und über Instagram haben wir uns halt viel connected mit so... Leuten, die wir getroffen haben. Da war auch so ein junger Bengel, der war 17, 18.
In Portugal.
Ist mit Fahrrad von Portugal aus.
Nee, das erste Mal ist er aus Porto gegangen und das zweite Mal ist er von, ich glaube, aus Burgos oder
ja,
so.
Ja, von Burgos gefahren, ja. Ja, und dann haben wir halt den Teamchef vom Radsport Burgos kennengelernt, ne? Den durch Zufall haben die mich angequatscht da vom Hotel.
Jörg, du musst rauskommen.
Da habe ich halt, ja, ich so, mit Radsport nicht viel zu tun. Jörg, komm her, hier, das ist hier irgendwie was Bekanntes, keine Ahnung.
Und der wollte dich dann gleich rekrutieren.
Ja, definitiv, der hat meine Figur gesehen, hat gesagt, den nehmen wir sofort
mit. Größte Kleidergröße, wir haben nach einem Trikot gefragt, ob die uns eins geben. Größe S. Dann habe ich uns beiden angeguckt.
Das wäre die größte Größe, die haben. Ne? Wie so, ja, okay, S passt uns nicht.
Dann haben wir Socken gekriegt. Die waren gut.
Dann sind wir jetzt über Burgos nach Santiago de Compostela am Ziel angekommen. Was war denn das Schönste, es allgemein geschafft zu haben, sich selbst was bewiesen zu haben oder sich dort von einem spanischen Barbier rasieren zu lassen?
Ich fand das Bier am schönsten in Santiago, muss ich sagen.
Boah, hat der sich eingegeben? Wahnsinn. Nee, was halt interessant war, wir sind tags vorher bei dem Cousin von meiner Frau angekommen. Und Santi hatte dann morgens mit uns gefrühstückt und da haben wir noch ein bisschen gewartet, weil es am Regnen war. Sind dann losgefahren, mussten auch nur noch 22 oder 23 Kilometer fahren und das war ja im Grunde genommen gar nichts. Ja, und dann hatten wir die ersten drei hinter mir oder hinter uns. Dann durfte ich wieder zurückfahren, weil ich mein Stempelbuch vergessen hatte. Also Attacke zurück und nochmal wieder hin. Und ja, dann bist du so gemütlich da reingefahren. Und Santi hatte dann zu uns gesagt, tschüss, er würde zum Motorradrennen fahren. Ja, und dann bist du halt in Santiago angekommen, dann hörtest du auf einmal die Glocken und dann spielte da auch einer mit dem Dudelsack. Ja, und dann habe ich meine Frau gesehen und auch ihren Sohn und dessen Freund. Und dann war das alles so, oh, jetzt kommt da richtig was auf einen zu. Ja, und Santi stand dann auch auf einmal da. Und das fand ich irgendwie cool, dass der dann auf einmal dann doch wieder da war und dann uns begrüßt hat. Also fand ich ziemlich cool. Das fand ich echt genial. Ja, und dann, obwohl Lenny dann da auf einmal kam, das hatte irgendwie was.
Ja, aber in Santiago, als wir angekommen sind da vor der Kapelle, war für mich jetzt nicht der größte Augenblick, sondern wirklich dieses auf der Kuppel stehen da und du siehst, du bist nochmal kurz alleine, du weißt gleich, sind da 10, 15 Leute, die dich empfangen. Und das konnte man gar nicht so realisieren. Das hast du erst im Nachhinein irgendwie, also erst als wir in Deutschland waren, habe ich das eigentlich gecheckt, was wir da eigentlich gemacht haben, ne? Weil da bist du erstmal überwältigt, ne? Das war Wahnsinn. Und dann, ich will diese Pilgerurkunde, das musste ich unbedingt haben. Und dann haben wir ja diese Stempel gesammelt, dann sind wir da rein und dann ist das wie bei der Kfz-Zulassungsstelle. Dann ziehst du deine Nummer, dann sind da 20 Schalter und dann wirst du so tak, 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 hier hast du deine Urkunde.
Ja, aber was aber auch interessant war, dann sind wir dann da rein und dann fragen die da einen, von wo aus seid ihr losgefahren? Ja, Mühlen. Deswegen haben die sich dann halt unseren Stempelpass geben lassen, weil dann auch Mühlen da drin stand. So, dann wie viel Kilometer? Ja, 2350. Wann seid ihr losgefahren? 26. Mai. Heute angekommen? Nee, das könnte nicht sein. Und da haben sie sich mit meiner Frau unterhalten, die spricht halt perfekt Spanisch. Und also die schüttelt ein paar Mal den Kopf, weil man hätte auch schon in Deutschland Stempel kriegen können. Aber wir wussten nicht wie und wo, haben auch keine gekriegt. Wir haben unseren ersten tatsächlich in Frankreich gekriegt, haben dann aber zum Schluss eine Urkunde auf Latein und eine auf Spanisch bekommen. Und das hatte was. Also das war schon echt schön.
Jetzt ist ein Monat rum. Wo hängt bei euch diese Urkunde?
Die Urkunde steht bei mir noch im Schlafzimmer auf der Fensterbank. Weil das ist so, meine Stiefmutter, die wollte den Weg immer laufen. Die kann das aber nicht wegen den Knien. Und dann habe ich da gefragt, ob die mir auch eine Urkunde für sie ausstellen. Einfach so. Oder meinen Namen austauschen gegen ihren Namen. Und ich gesagt, nee, das machen wir mal anders. Wir schreiben dann, das hast du dann für die und die Person gemacht. Das haben die dann runtergeschrieben. Und ich will die halt noch fotografieren lassen. Und dann lasse ich die nochmal ausdrucken für meine Stiefmutter, damit sie die kriegt dann von mir quasi. Das war dann auch nochmal so ein Ding. Deswegen steht sie noch da, aber ich habe es halt noch nicht geschafft.
Meine steht in der Küche. Direkt am Herd. Ich gucke da jeden Tag rauf und sage mir auch jeden Tag, Jörg, wird Zeit. Aber ich weiß nicht warum. Vielleicht muss ich nur jemanden finden, der vernünftig rahmen kann. Ich habe keine Ahnung, wo man da hier im Kreis Vechta hinfahren muss.
Vielleicht meldet sich jetzt ja jemand
an. Das wäre genial.
Wird Zeit, vielleicht auch für die letzte Frage oder die letzten Fragen. Wird Zeit ist ein gutes Stichwort. Wann geht's wieder los nach Santiago de Compostela?
Am 3. August.
Mit dem Fahrrad, Flieger, zu Fuß?
PKW.
Also ein bisschen lauffaul. Und aber könnt ihr euch beide denn vorstellen, diese Strecke nochmal irgendwie zu meistern?
Nee, Fried hat jetzt schon was Neues rausgesucht. Also für nächstes Jahr steht jetzt an. Wir fahren von der...
Du hast gesagt, du willst das nicht.
Doch, jetzt machen wir das. Wir fahren von New York nach San Francisco, 5340 Kilometer in 16 Tagen. Das heißt, wir müssen so circa 300 Kilometer am Tag fahren. Das sind 13 Stunden, also ich glaube...
Das ist kein Problem.
Kein Problem.
Ja, man muss sich die Herausforderung halt suchen. Wie ist denn die Spendenaktion insgesamt jetzt gelaufen. Die wollen wir auch nicht aus dem Blick lassen.
Also überraschenderweise sehr gut fand ich dafür, dass so viel von Privatleuten gekommen sind. Und das haben wir natürlich auch größtenteils Lenny zu verdanken, weil sie halt da so hinterher war, auch immer zu erzählen, wer macht was. Und irgendwann hatte sie dann auch mal gesagt, kommt, und wenn ihr nur 1 Euro spendet. Und dann ging das los auf dem Rad. Ich hatte die ganze Zeit PayPal, bam, 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 kamen die ganze Zeit Spenden von irgendwelchen Privatleuten. Das war schon überragend, muss ich sagen. Also ich bin da wirklich überwältigt. Ich hatte gedacht, dass wir vielleicht so 1.000 Euro sammeln und den Rest erst hier, aber wir haben wirklich den größten Teil schon auf der Tour gesammelt. Ne?
Und wo steht ihr jetzt?
Was hast du gesagt? Ungefähr 5.500, ungefähr so um den Dreh.
Wenn jetzt jemand diesen Podcast hört und denkt, wow, da möchte ich jetzt auch meinen Euro, meine 5 Euro oder wie viel auch immer zu beitragen. Wie lange und wie kann diese Person das machen?
Also wir haben überlegt, das dann noch bis nächste Woche Freitag laufen zu lassen. Das ist der 21. Juli. Und wir gucken nochmal, ob da jetzt was kommt. Also es hatten auch noch einige gesagt, dass sie jetzt noch was überweisen wollen. Am besten dann jetzt auf das LZO-Konto, wenn es geht. Und dann werden wir das dann am 21. verteilen, dass das Geld dann auch dementsprechend an der Kinderherzhilfe und Sportler gegen Hunger ankommt.
Und die Kontodaten, die Verbindungsdaten können alle Interessierten dem Begleittext dieses Podcasts entnehmen. Die abschließende Frage, die Tour de France, könnt ihr die gucken oder kriegt ihr Schmerzen im Gesäß?
Ich finde das super. Also jetzt kann man sich auch erstmal vorstellen, was die Jungs da leisten. Also ja, ich fahre Rennrad und ja, ich bin auch schon Teilstrecke der Tour nachgefahren. Aber was die da abreißen, das ist irre. Das ist wirklich irre. Und die fahren noch ein bisschen mehr die Berge hoch als wir und nicht so ganz langsam. Also ich finde es super. Ich finde das echt gut.
Also ich habe auch keine Abneigung gegen Fahrradfahren. Aber ich gucke es mir nicht an. Ich fahre dann lieber selber.
Und das nächste Mal dann von New York nach San Francisco. Dann bedanke ich mich, dass ihr beide euch heute die Zeit genommen habt. Jörg?
Sehr gerne, danke schön.
Fred, vielen Dank.
Ja, klar, kein Problem.
Wie schon gesagt, die Spendenaktion von Jörg Runnebohm und Fred Baltruschat läuft noch bis Freitag, den 21. Juli. Und wer noch einen Betrag spenden möchte, ist herzlich dazu aufgerufen. Und der findet die Kontodaten im Begleittext zum Podcast. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und bedanke mich fürs Zuhören. Mein Name ist Kaschen Duzat. Bis zur nächsten Woche. Bleibt gesund.